Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, wenn die alten Ägypter ihren König, den Pharao, auf dem Thron sitzend abgebildet haben, gehörte immer eine ganz bestimmte Haltung dazu und zwei ganz charakteristische Gegenstände, die er in den Händen hielt. Die Arme waren angewinkelt, die Unterarme in Kreuzform übereinandergelegt und in der einen Hand hielt der König eine Geißel und in der anderen einen kurzen Krummstab. Das waren die Zeichen seiner Herrscherwürde. Dieser Krummstab ist ein stilisierter Hirtenstab und symbolisiert die Aufgabe des Herrschers, Hirte über sein Volk zu sein. Die Ägypter sind seine Herde, der König ist der Hirte. Aus dem Krummstab nebenbei ist später der Bischofsstab geworden, der am oberen Ende ja auch so eine charakteristische Krümme aufweist. Der Herrscher als Hirte. Dem Ideal nach natürlich ein guter Hirte. Aber wo Macht ist und auch sein muss, kann es zum Missbrauch der Macht kommen. Und dann wird womöglich die Geißel zum bevorzugten Herrschaftsinstrument. Gott sei Dank ist den Bischöfen keine Geißel beigegeben. Wenn die Selbstsorge des Königs größer wird als die Fürsorge, führt das zur Ausbeutung. Schon der Prophet Hesekiel hat das an den Herrschern Israels getadelt, die er schlechte Hirten nannte. Sie beuteten das Starke aus und traten das Schwache unter ihre Füße. Und dann verheißt Gott durch den Propheten: Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden wird, nämlich meinen Knecht David. Das kann man alles nachlesen in Hesekiel Kapitel 34. Und nun steht er da, der Hirte und Hüter unserer Seele oder unseres Lebens. Petrus schreibt das und beschreibt ihn, Jesus, der Sohn Davids, der Knecht Gottes, ein Hirte nach Gottes Herzen, der gute Hirte, als der es sich selbst bezeichnet hat, und das haben wir ja vorhin gehört. Ohne ihn waren wir und sind alle Menschen wie irrende Schafe. Aber nun sind wir zu ihm gerufen, durch den Glauben, und er ist unser Hirte. Und wie ist er? Was tut er? Wie übt er seinen Auftrag aus? Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Ja, das möchte man manchen Politikern mal wünschen. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das ist eine freie Paraphrase des Liedes vom Gottesknecht in Jesaja 53. Bibelfeste Leute haben das vielleicht gemerkt vorhin beim Lesen. Es ist wie ein Rückblick auf die Passion in Erfüllung dessen, was in der Schrift von ihm voraussagend geschrieben steht. Aber es geht Petrus dabei nicht um das Leiden als solches, sondern um die Frucht, um den Ertrag und vor allem um den Hirten, der diesen Weg gegangen ist. Das ist so völlig anders als bei weltlichen Herrschern. Wie es Jesus zu seinen Jüngern schon vorher gesagt hatte, die Könige herrschen über ihre Völker. Und die Vollmacht über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Lukas 22. Und auch bei Jesus war es nicht so. Ich bin unter euch wie der Dienender hinzugefügt und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber warum musste das so geschehen, so fragen heute viele Leute. Warum das Leiden? Warum das Kreuz? Warum Heilung durch Wunden? Hätte Gott das nicht auch irgendwie anders machen können? Es ist eine Frage an unser Gottesbild, aber auch an unser Menschenbild. Ist Gott wirklich der wutschnaubende Rachegott, der nicht eher ruhen kann, als bis er Blut gesehen hat? Nein. Und es wäre merkwürdig, wenn Johannes von diesem Gott geschrieben hätte, Gott ist Liebe. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist ja Gott selbst, der sich in Jesus hingibt für die Sünde der Welt. Und was sich in der Verspottung, Geißelung und Kreuzigung Jesu zeigt, das ist die Art, wie wir Menschen mit Gott umgehen. Seit Anfang der Zeit, seit Kain und Abel, bis hin zum letzten Aufstand des Antichristen. Der Gotteshass, die Gottesraserei, das sind wir, nicht Gott. Das absolute Böse trifft auf die absolute Liebe. Und es fühlt sich dermaßen herausgefordert, dass es bis zum Äußersten gehen muss, um sie, die Liebe, zu vernichten. Und auch die absolute Liebe geht bis zum Äußersten, weil sie nicht aufhört zu lieben. Und gerade dadurch siegt sie, weil sie die Liebe durchgetragen und durchgehalten hat bis zum Ende. Das Böse scheitert, weil es ihm nicht gelingt, die Liebe auszulöschen, weil Jesus die Liebe durchgehalten hat bis zum Ende. Deshalb ist die Liebe stärker als der Tod. Was für ein Hirte! Wie anders als alle menschlichen Hirten, die wir kennen. Wie grundlegend anders. Die absolute Liebe. Und nicht nur das, er ist auch der absolut Reine, der absolut Aufrichtige und Wahrhaftige. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Ja, solch einem Hirten kann man sich anvertrauen. Und diesen seinen Spuren sollen wir folgen, schreibt Petrus. Also, die Schuhe, in die wir da schlüpfen sollen, sind uns zu groß, viel zu groß. Und doch ist da eine Spur. Da ist ein Weg gebahnt, dem wir folgen können. Indem wir uns verhalten wie Jesus. Sicher, wir leben hier in einem Rechtsstaat. Wir haben Rechte und die können und dürfen wir auch einfordern. Aber das ist ein Privileg, das nicht viele haben. Denken wir nur an den Iran mit seinen vielen Menschenrechtsverletzungen. Und doch ist das Paradoxe, dass gerade unter solchen Umständen die Christen ein Zeugnis für ihre Umwelt sind und dass viele zum Glauben an Jesus kommen, weil die Christen nicht zurückschlagen, weil sie nicht schimpfen und drohen, weil sie ihren Nachbarn helfen, auch wenn sie Muslime sind. Es bekehren sich Menschen zu Jesus, weil sie einen Hirten erkennen, der so anders ist als die anderen, die sie bisher kannten. Das ist die eine Richtung, die wir dieses Wort von Petrus auslegen können. Die andere ist, viele von uns sind ja selbst irgendwie in der Position, Hirte zu sein. Wir haben Verantwortung für andere. In der Kommunität, in der Familie, im Beruf, vielleicht auch in Neukirchen, wenn man schon Erziehungsverein heißt. Geißel oder Hirtenstab? Wie üben wir unsere Verantwortung aus? Sicher, man muss manchmal zurechtweisen und Grenzen setzen. Das hat Jesus ja auch getan. Aber nie aus egoistischen Gründen. Nie um Macht auszuspielen. Nie, weil er endlich mal seine Ruhe haben wollte. Nie um andere zu beschämen oder klein zu halten oder dumm dastehen lassen. Immer in Verantwortung aus Liebe. Irrende Schafe, die den guten Weg gefunden haben, die überhaupt das Leben gefunden haben, die durch die Wunden Jesu das Wunder der Heilung erfahren haben, das sind wir alle, große oder kleine. Wir sind gekommen zu dem Hirten und Hüter unserer Seele, unseres Lebens und seinen Spuren folgen. Das können wir nur, indem wir immer wieder zu ihm aufsehen und uns von ihm berühren lassen. Letztlich kann das nur er in uns. Aber das hat er ja auch verheißen. Ich in euch und ihr in mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Zu ihm wollen wir gehen, auch jetzt wieder im Gebet und nachher im Abendmahl.